ARD.
Das ist beängstigend. Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Wir überleben nur. Das ist kein Leben, das ist nicht einmal Existenz. Selbst Tiere leben nicht so wie wir.
Das ist Irina aus Kiew und in ihrer Wohnung sind es gerade mal 7 Grad. Russland greift gezielt die Energieinfrastruktur der Ukraine an. Das heißt, es gibt keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung. Und es ist der härteste Winter seit Kriegsbeginn. Solche Nachrichten gehen aber gerade in diesen turbulenten Zeiten unter Präsident Donald Trump fast unter. Aber keine Sorge, deshalb gibt es unsere Podcast-Sonderreihe Trumps neue Welt. Und in der 3. Folge heute schauen wir in die Ukraine und nach Russland. Und was Trumps neue Weltordnung für die Menschen da bedeutet. Das machen wir mit den ARD-Korrespondenten Rebecca Barth in Kiew und mit Björn Blaschke, damit wir eben die Welt ein bisschen besser verstehen. Heute mit mir Janina Werner. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Hallo Rebecca und hallo Björn. Rebecca ist in Kiew. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Björn steht mit mir hier sogar im Studio.
Und ich danke erst recht dann für die Einladung, dass ich mit dir hier persönlich stehen darf.
Ja, das ist doch auch schön. Rebecca, es ist der schwerste Winter seit Kriegsbeginn. Was heißt das denn für die Ukrainer und für dich vielleicht auch für deine Arbeit im Studio Kiew?
Ja, für uns fangen wir mit dem Studio Kiew an. Das Studio Kiew ist ziemlich down, muss man sagen. Wir haben massive Probleme mit der Stromversorgung, mit der Heizversorgung, mit der Wasserversorgung. Wir haben eigentlich einen Generator, jetzt ist der ausgerechnet in diesem Winter kaputt. Und das führt dazu, dass wir einen Teil des Studios tatsächlich behelfsmäßig ausgelagert haben. Das betrifft vor allem die Fernsehkollegen, die sich zeitweise einbuchen in ein Hotel, um dort ihre Beiträge schneiden zu können. Im Studio ist es kalt, im Studio ist es dunkel. Ich arbeite aus dem Homeoffice. Bei mir funktioniert auch die Heizung nicht. Ich sitze hier auf dem Sofa eingemummelt in eine Decke. Der Strom ist auch jetzt ausgefallen, weil bei uns in dem Gebäude die Rohre geplatzt sind von der Heizung am Wochenende. Und jetzt gerade irgendeine Leitung für die Stromversorgung durchgebrannt ist. Ich habe die Info jetzt gerade vor ein paar Minuten erst bekommen. Ich weiß noch nicht genau, was das Problem ist. Aber ja, jetzt sitze ich hier in einer kalten Wohnung.
Wie viel Grad sind es so bei dir?
Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Thermometer und ich hatte bisher den Vorteil, dass wenn der Strom da ist, dann kann ich mit der Klimaanlage und mit so einem kleinen Heizgerät, was man in die Steckdose stecken kann, heizen. Und das habe ich hier laufen. Deswegen noch geht's. Aber wir haben teilweise Leute hier in der Stadt, da sind es 7 Grad in den Wohnungen, da ist es teilweise um den Gefrierpunkt. Nach offiziellen Angaben sind jetzt wieder 6.000 Wohnungen allein in Kiew von der Heizversorgung, von der Wärmeversorgung abgeschnitten. Und es betrifft häufig immer wieder die gleichen Gebäude und die sind dann auch in den vergangenen Tagen nicht wirklich warm geworden. Es ist dann so gewesen, man hat versucht, es zu reparieren, aber die Heizungen werden nicht mehr richtig heiß. Also man hat dann im besten Fall 14, 15, 16 Grad vielleicht in den Wohnungen und damit kann man sich glücklich schätzen.
Vor so ein paar Wochen ist bei mir auch mal die Heizung hier ausgefallen und natürlich war es dann in meiner Wohnung irgendwie 16 Grad. Das waren auch nur so 3 Tage und in dem Moment musste ich auch an die Menschen in der Ukraine denken und habe mir gedacht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil mich 3 Tage schon fast wahnsinnig gemacht haben, weil das Wasser ja nicht warm wurde. Ist das zum Beispiel auch ein Problem, also dass wir das hier nicht so richtig nachvollziehen können?
Ich habe mich das tatsächlich selber gefragt, wie vermittelt man Kälte? Hunger kann man sich irgendwie vorstellen, dass das nicht gut ist. Aber Kälte ist eine ganz merkwürdige Form von Beeinträchtigung sozusagen von deinem Alltag, die sich ganz merkwürdig auswirkt. Ich habe dann nachgeschaut und bin tatsächlich auf Berichte aus Foltergefängnissen wie beispielsweise Guantanamo gestoßen, wo Kälte als Foltermittel eingesetzt wurde. Und das vielleicht gibt so ein Hinweis darauf, womit man es zu tun hat. Das ist dann doch über die Zeit eben eine Foltermethode und es macht die Menschen unglaublich mürbe. Also mir ist es zum Beispiel mal während der Arbeit passiert, dass ich eingeschlafen bin. Einfach weil es so kalt ist und man liegt dann eingemummelt da und wird sehr müde davon einfach.
Björn, wie ist das denn in Russland? Bekommen die Menschen da überhaupt irgendwie mit, was in der Ukraine los ist?
Sie bekommen das mit, was man möchte, dass sie mitbekommen. Es sei denn, sie erkundigen sich noch via VPN-Tunnel, um es mal so simpel auszudrücken, über unabhängige Medien, also sowohl in den Social-Media-Bereichen als auch über die BBC zum Beispiel oder so, direkt über das, was noch woanders passiert. Also sie können es, Aber ich glaube einfach, dass das Gros der Leute das gar nicht macht. Also die sind halt in so einem anderen Tunnel, nicht im VPN-Tunnel, sondern die sind in so einem Propagandatunnel wahrscheinlich. Und dann kommt natürlich auch immer noch was dazu, was man einfach Verdrängung nennt. Man möchte das ja auch gar nicht unbedingt mitbekommen. Aber da rede ich jetzt mal von den Zentren wie St. Petersburg oder Moskau oder meinetwegen auch noch wahrscheinlich Kaliningrad oder Jekaterinburg. Wir haben natürlich auch in Russland Regionen, die anders sind, die nicht in den großen Städten sind, nicht die Vorzeigestädte sind, sondern auch da gibt es eben sowas wie massive Armut schlicht und ergreifend, wo die Leute längst nicht infrastrukturell so gut aufgestellt sind wie eben zum Beispiel in Moskau. Die kennen das also auch rein physisch, was Kälte bedeutet.
Jetzt galt ja die USA lange als engster Verbündeter der Ukraine. Jetzt hat sich aber die Position ja auch eher so ins Pro-Russische gedreht. Wie profitiert denn Russland auch davon?
Wovon genau?
Naja, wenn zum Beispiel Treffen stattfinden.
Nein, das ist natürlich per se erstmal für Wladimir Putin eine unglaubliche Aufwertung gewesen. Wir erinnern uns an die Bilder aus Anchorage, wo Donald Trump an den Beginn des roten Teppichs ging und da auf Wladimir Putin wartete, diesen bis dato ja nun irgendwie, also gefühlt zumindest westlich verfemten Mann, der dann da strahlend diesen roten Teppich entlangläuft und von Putin händeschüttelnd, Rebecca, weißt du es noch, hat er ihn auch umarmt? Hm. Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, wo er einfach in Empfang genommen wird, das war natürlich erstmal für ihn eine absolute Aufwertung. Und all das, was seitdem passiert ist und auch schon vorher in dieser Annäherung Washington, Moskau, war natürlich auch ganz und gar in seinem Sinn. Und davon ausgehend sozusagen muss man natürlich auch davon ausgehen, dass die Bevölkerung in Russland, die jetzt per se erstmal vielleicht nicht gegen Wladimir Putin ist oder einfach so auf der Couch rumsitzt und nicht genau weiß, was sie denken soll oder das über sie hier gehen lässt, dass sie auch sozusagen diese Aufwertung mitfühlt. Das heißt, es ist so eine mentale Sache, glaube ich. Und da hat es schon, glaube ich, so einen Aufschwung gegeben bei den Leuten, so mein Selbstbewusstsein wächst wieder. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig bei der ganzen Sache, aber echt profitieren, nur durch seine, sagen wir mal, Wendehälsigkeit. Also mal heißt es, wir erheben jetzt Strafzölle auf Indien oder China, wenn die da noch weiterhin Öl kaufen und so. Und dann fällt das aber ja wieder weg. Also insofern sind sie, glaube ich, erstmal gestählt. Aber man muss gleichzeitig sagen, die Leute leiden schon auch darunter. Und das ist nichts mit, dass man vergleichen könnte mit dem, worunter die Leute in der Ukraine leiden. Aber sie leiden natürlich auch zunehmend unter all dem, was wir mal unter das Paket Sanktionen verpacken.
Rebecca, wie blickt man denn in der Ukraine dann darauf, wenn man plötzlich merkt, seine Position ist eher pro-russisch?
Also ich glaube, zum einen profitiert Wladimir Putin allein schon von der Tatsache, dass der Westen nun noch mehr als vorher mit sich selbst beschäftigt ist und vor allem eben mit dem amerikanischen Präsidenten und man praktisch kollektiv darum ringt, diesen wendehälsigen Donald Trump nicht zu verlieren. Aber die Menschen hier in der Ukraine und das auch zu der Szene, die Björn eben beschrieben hat, für die ist das ein ganz, ganz harter Schlag gewesen. Ich war in den vergangenen Tagen unterwegs im Land, weil ich gerade zur Lage in den besetzten Gebieten recherchiere. Und darum geht es ja auch immer, wenn wir auf diese Verhandlungsrunden, Gesprächsrunden, die immer mal wieder stattfinden, wenn wir darüber sprechen, über die Frage der Territorien, dann vergessen wir, glaube ich, dass es letztendlich um Menschen geht, die da tatsächlich leben. Und ich hatte das Glück, einige Menschen treffen zu können, die erst vor kurzer Zeit diese Gebiete verlassen haben, aus dem Süden der Ukraine praktisch geflohen sind und dort 3 Jahre unter russischer Besatzung gelebt haben. Und die meinten zu mir, so wenn sie das denn mitbekommen haben, einige haben wirklich versucht, was sehr, sehr schwierig ist, ukrainische Nachrichten heimlich zu gucken. Und die haben mir das beschrieben, wie sie sich gefühlt haben, als sie nicht nur die Szene im Oval Office, sondern auch Anchorage gesehen haben und was für ein Schlag das in ihr Gesicht war, dass der amerikanische Präsident, so sagte mir eine Familie, diesen Kriegsverbrecher Putin so aufwertet und ihm da den roten Teppich ausrollt.
Russland spielt ja auf Zeit, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Krieg. Und aber die Verluste an Soldaten sind ja trotzdem da, aber er kann ja trotzdem immer weiter noch Soldaten mobilisieren. Wie schafft er das?
Na, wir wissen immer noch nicht genau, wie viel Tote es eigentlich gegeben hat in den zurückliegenden allein 4 Jahren. Dass sozusagen diese Kriegsphasen vorher, 2014 folgend im Donbass, lasse ich sowieso mal weg. Man geht irgendwie davon aus, dass das zwischen 200.000 russische Soldaten seien und natürlich noch mehr. Aber da gibt es keine verlässlichen Zahlen drüber. Das ist, glaube ich, auf beiden Seiten der Kriegsfront so. Also was die Verlässlichkeit angeht. Die Mobilisierung ist ja eine, die keine ist in dem Sinne, sondern es hat ja keine weitere Mobilisierungswelle gegeben. Es hatte eine gegeben, aber die bleibt jetzt aus. Das bedeutet, dass er, Wladimir Putin, durch Geld Leute da in den Krieg kriegt. Also er lockt sie einfach und da kommen jetzt sozusagen diese ärmeren Regionen wieder ins Spiel, wo es wirtschaftlich echt seit Jahren schlecht ist und wo die Leute keine Kohle haben und wo man irgendwie versuchen muss, über die Runden zu kommen. Man kann jetzt darüber urteilen, sind es eigentlich Soldaten, sind es Söldner, sind es Killer, wie auch immer. Kann man lange drüber nachdenken. Ich glaube, es gibt jeweilige Definitionen, aber da ist die Grauzone für mich sehr fließend. Und das heißt, er zahlt einfach. Er zahlt einen Sold, der relativ hoch ist. Und er zahlt eben auch, so heißt es immer, an gegebenenfalls Hinterbliebene. Das heißt, die bekommen dann Witwenrente oder Waisenrente oder wie auch immer. Was davon ankommt, weiß man nicht so genau, aber zumindest ist das Versprechen da. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal erwähnen, ich war seit langem nicht mehr in Russland, weil ich gar nicht mehr reinkomme oder nicht rein sollte vielleicht. Also ich bin mal irgendwann, und das könnte jetzt wieder dazu führen, wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte angeklagt worden und daraufhin hat mich der Sender rausgeholt. Insofern erzähle ich jetzt vieles vom Hörensagen eher, aus Gesprächen natürlich mit unserem Personal in Moskau oder auch mit anderen Russinnen und Russen. Aber ich kann euch hier jetzt nicht direkte Informationen geben. Das ist vielleicht aber mal wichtig, das festzuhalten.
Und was bekommst du denn vielleicht auch mit, wie das Land wirtschaftlich so dasteht?
Ist nicht so leicht zu sagen. Also auch da ist natürlich ein Deckel drauf. Wir wissen, dass mehr als 40% der russischen Wirtschaft mittlerweile Kriegswirtschaft sind. Das heißt, die sind direkt oder indirekt in die Produktion von Kriegsgütern involviert, Drohnen beispielsweise. Dieser Teil der Wirtschaft ist okay, der wächst. Der Rest der Wirtschaft sieht auch offiziell nicht so schlecht aus. Also es gibt eine mittlerweile erhöhte Inflationsrate im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 2018. Aber wenn man den offiziellen Zahlen glauben kann, dann ist alles nicht so schlimm. Nun gibt es aber natürlich so Indikatoren. Also Hinweise darauf, wie es denn tatsächlich ist. Und einer dieser Hinweise ist, dass jetzt Anfang des Jahres zum 1.1. die Mehrwertsteuer um 2% erhöht worden ist zum Beispiel. Wir kriegen mit, dass Benzinpreise gestiegen sind. Wir kriegen mit, dass Benzin nicht mehr exportiert wird. Das heißt, aus dem Öl wird in Russland oder sogar außerhalb von Russland Benzin produziert, das nicht mehr auf den internationalen oder regionalen Markt kann. Das sind alles so kleine Hinweise darauf, dass es längst nicht so gut um die Wirtschaft bestellt ist. Jetzt kann man sich fragen, sind das die Sanktionen, die wirken? Ich finde das immer schwer einzuschätzen. Ich glaube, erst wenn die ersten Flugzeuge runterfallen, dann wissen wir, dass da die Ersatzteile nicht mehr hingeliefert werden können, weil die unter Sanktionen fallen. Wenn du durch Moskau läufst, das weiß ich, kriegst du im Prinzip alles. Ja, du kriegst irgendwie alles, was nicht Luxusgüter ist, kannst du kaufen. Manche Sachen sind sogar Luxusgüter, die werden irgendwie über Dubai oder so reingeholt. Die kannst du natürlich auch kaufen, aber eigentlich hast du das in diesen großen Städten, hast du das Gefühl, man merkt nichts. Und das könnte natürlich auch einer der Gründe dafür sein, dass dieser Krieg einfach weitergehen kann, kritiklos, weil mehr oder weniger kritiklos. Weil solange die Leute Brot haben und Benzin oder das Ganze mal ein bisschen höher gehängt, ihren kleinen Luxus oder auch großen Luxus, dann vielleicht nicht mehr mit deutschen teuren Autos, sondern mit chinesischen, Urlaub nicht mehr so leicht in Paris, sondern dann in Sochi. Solange wird es auch kein großes Aufmucken geben. Und diese großen Städte sind halt letztlich von diesen Problemen ausgenommen. So sehe ich das.
Rebecca, wie reagiert man denn zum Beispiel dann auch in der Ukraine auf den Trump-Imperialismus, wenn man das jetzt so alles mitbekommt?
Wie soll man hier darauf reagieren? Man hat ja wenig Wahl. Was soll man machen? Man verteidigt sich weiter und man kann diesen Krieg ja nicht einseitig beenden. Man kann auch Donald Trump nicht verändern. Man kann auch die Abhängigkeit von den USA nicht so schnell auflösen. Also man ist hier in einer Zwickmühle. Und ich glaube, das, was Björn eben beschrieben hat, diese Blackbox Russland, dass man vieles nicht wirklich weiß, dass man hier und da ein paar Indikatoren hat, wie sieht es denn auf russischer Seite aus? Vielleicht haben Geheimdienste da noch mehr Einsicht, aber da ist eben vieles auch wirklich sehr schwierig zu analysieren. Und das führt dann dazu, dass man natürlich auch ganz schwierig, kann man im Krieg aber so nochmal schwieriger, irgendeine Art von Prognose aufstellen kann. Man hat das im ersten Jahr des Angriffskrieges versucht, da ist der Westen davon ausgegangen, dass man Russland abnutzen kann sozusagen. Also wenn man Russland so und so großen Schaden, so und so große Verluste zufügt, dann würden sie ja zu der Einsicht kommen, dass es sinnlos ist, diesen Krieg um, ich sag jetzt mal verkürzt, paar Dörfer in der Ostukraine weiterzuführen. Ja, nun ist man zu der Einsicht gekommen, dass dem nicht so ist. Also das heißt, aus westlicher Sicht handelt Russland militärisch gesehen höchst irrational, ist bereit dafür massive Verluste in Kauf zu nehmen für verhältnismäßig wenig Landgewinn. Wenn du dir den Frontverlauf anschaust seit 22, dann ist da seit 23 nicht mehr viel passiert. Auf der anderen Seite kann man eben auch ins Klein-Klein gehen und sagen, aber im vergangenen Jahr hat die Ukraine so viel Gebiet verloren wie seit 22 nicht mehr. Das heißt, man befindet sich in einem Abnutzungskrieg und man hat auf russischer Seite ja eben sehr wenig Einsicht in, wie abgenutzt ist denn Russland. Wenn man mit Soldaten hier spricht, dann sagen die überhaupt nicht. Also die stürmen und stürmen und stürmen, die greifen an, die werfen immer neues Personal an die Front. Man nennt es hier Fleischwolf-Taktik, also man schickt eine kleine Gruppe los, die wird getötet, dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und die fünfte. Wenn den Ukrainern die Munition ausgeht, das Magazin leer ist, die kommt dann eben durch. Das hört sich furchtbar zynisch an, aber so wird tatsächlich hier an vielen Bereichen der Front Krieg geführt. Also bleibt die Frage für die Ukrainer, wie lange können wir das denn noch durchhalten? Und da muss man natürlich sagen, die Ukraine ist kleiner, die Ukraine hat weniger Menschen. Die Ukraine hat in sehr vielen Bereichen einfach massive Probleme, ob es wirtschaftliche Probleme sind, Abhängigkeit von westlichen Partnern, jetzt mit der Energieversorgung. Das ist alles ein Teufelskreis, der zusammenhängt, den man so nicht voneinander trennen kann. Nicht nur, dass Kälte und Dunkelheit die Menschen mürbe macht, man hat langsam auch einfach ein Problem mit Ersatzteilen. Europa kann Ersatzteile für beschädigte Kraftwerke nicht einfach so nachliefern. Man könnte sie zum Teil hier vor Ort produzieren, aber auch die Industrie hier hat Probleme mit Stromversorgung, aber auch Personalprobleme, weil viele Männer in die Armee eingezogen werden. Das gleiche in der Baubranche und in vielen anderen Branchen eben auch. Viele Menschen haben das Land verlassen. Das heißt, man merkt hier den Druck in der Ukraine doch enorm. Die Bevölkerung merkt ihn enorm. Und was, glaube ich, der große Unterschied ist zu Russland, es ist dann doch ein demokratisches Land. Das heißt, hier wird offen darüber gesprochen. Hier gibt es eine sehr offene Debatte über die Probleme in der Armee, über die Probleme im Land, über politische Probleme. Hier ist das alles sehr greifbar und die Menschen reden sehr offen darüber.
Jetzt haben sich auch Vertreter von der Ukraine, Russland und den USA getroffen in Abu Dhabi und über einen möglichen Frieden gesprochen. Welche Bedeutung hat denn dieses Gespräch? Vielleicht erstmal Rebecca und dann an dich die Frage, Björn, berichtet man überhaupt in Russland darüber?
Also ich glaube, wir müssen da in der Berichterstattung um einiges zurückhaltender sein. Ich würde mal sagen, man hat über mögliche Wege hin zu einem möglichen Frieden, also mit ganz viel Vorsicht zu genießen, gesprochen. Es ist tatsächlich ein Fortschritt, dass man sich in die Dreierformat tatsächlich mal an einen Tisch gesetzt hat. Das hat es so noch nicht gegeben, aber es deutet noch nicht darauf hin, dass sich die Ausgangslage, die Dynamik in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Es ist ein Erfolg, dass man an einen Tisch gekommen ist. Die Ukrainer versuchen das auch bisher positiv zu werten. Also man versucht allgemein in der politischen und diplomatischen Kommunikation, vor allem in Bezug auf die Trump-Administration, das Positive zu unterstreichen, das Positive hervorzutun und zu kommunizieren. Letztendlich, ja, scheint es mir hier vor Ort, auch in Kollegengesprächen, in Live-Gesprächen, dass der Wunsch nach Friede sehr groß ist in Deutschland, aber die Dynamiken hier vor Ort nicht immer so auf dem Schirm hat. Denn Dynamik hat sich an sich aus meiner Perspektive nicht viel geändert. Und es bleibt immer noch das, was viele Sicherheitsexperten auch im ersten Jahr des Angriffskrieges immer wiederholt haben. Man muss Druck auf Russland ausüben, denn sonst haben sie gar keinen Anreiz, ihre Position zu verändern. Und Björn, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich sehe auf russischer Seite keine große Veränderung der Position. Im Gegenteil, man fordert nach wie vor unter anderem den Rückzug der Ukrainer aus dem Donbass, aus dem Teil, den die Ukraine noch kontrolliert. Das ist für die Ukraine zum aktuellen Zeitpunkt innenpolitisch nicht durchsetzbar. Es ist für die Ukraine militärisch, viele Experten sagen, es wäre militärisch ein Selbstmord, wenn wir das tun würden. Und es sichert die Ukraine überhaupt ja nicht davon ab, dass dann danach tatsächlich Frieden herrscht. Das heißt, für die Ukraine ändert sich nichts. Viele Menschen hier empfinden das als eine Art von Kapitulation und sind dafür trotz der ganzen Herausforderungen, die wir hier erleben, nicht bereit.
Ja, sehe ich ganz ähnlich wie du, Rebecca. Also letztlich, meiner Meinung nach, ist für Wladimir Putin Krieg ein Mittel der Politik. Seit er an der Macht ist, sei es jetzt als Präsident, dann zwischenzeitlich als Regierungschef, dann wieder als Präsident, war eigentlich immer Krieg eines seiner Mittel. Tschetschenien, Georgien, Ukraine, whatever. Ja, also es ist immer, das ist sein Mittel. Und wenn nicht das, dann irgendwie Geheimdienstarbeit, die auch ziemlich eklig enden kann im Ausland für manche Leute, die da einfach vom Balkon fallen oder mit Gift dahin gerafft werden. Also prinzipiell ist es schwierig, wenn man mit dem deutschen Blick kommt und sagt, ja, Frieden, ja, finde ich auch gut, Frieden finde ich gut, aber eher nicht. Und damit hast du natürlich schon echt ein Problem, nämlich da sind die Zielvorstellungen andere. Und du willst was sagen, Rebecca?
Ja, wo du das gerade sagst, Krieg als Mittel der Politik. Ich recherchiere gerade zu der Lage in den besetzten Gebieten und vor allem zu Militarisierung und Indoktrinierung von Kindern. Das heißt, ich habe mir in den vergangenen Wochen angeschaut, was für Lehrpläne beispielsweise haben ukrainische Kinder unter russischer Besatzung im Süden und Osten der Ukraine. Was müssen die lernen? Das, was sich da bei den vielen, vielen Gesprächen mit Expertinnen und Experten, aber vor allem mit den betroffenen Familien sehr herauskristallisiert hat, was
Rebecca,
die
du bist super
auch alle
abgehackt.
Gesagt. Ja, das sind die Folgen des Stromausfalls hier. Ja, das Netz ist nicht so gut und wir haben auch gerade Luftalarm. Wahrscheinlich ist deswegen hier auch eine Störung drin. Ich hoffe, dass wir jetzt so durchkommen. Bin ich wieder normal zu hören?
Ja.
Okay. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was lernen ukrainische Kinder unter russischer Besatzung in den Schulen. Und es gibt ein ganzes System an systematischer Militarisierung ukrainischer Kinder unter russischer Besatzung. Angefangen in den Schulen mit gewissen Schulstunden. Weiter geht es mit diversen Jugendorganisationen und viele von denen sind sehr militärisch, patriotisch geprägt bis hin zu praktischer militärischer Ausbildung. Und was sich so für mich herauskristallisiert hat und was wir viele Leute im Gespräch auch so gesagt haben, also sowohl Betroffene als auch Expertinnen und Experten, mit denen ich sprechen konnte, das war, für Russland ist sehr wichtig, Kindern zu vermitteln, Krieg ist normal, Krieg gehört dazu und die Kinder werden vorbereitet in sehr jungem Alter, mental, Russland auch irgendwann in einem Krieg mit der Waffe zu verteidigen. Aus ihrer propagandistischen Sicht verteidigen sie sich ja nur, ihr Leben zu opfern für Russland. Und viele Experten, die sich hier in der Ukraine mit diesem Phänomen in den besetzten Gebieten auseinandersetzen, sagen eben, dort werden ukrainische Kinder vorbereitet für entweder einen weiteren Krieg gegen die Ukraine, gegen ihr eigentliches eigenes Land, oder tatsächlich für einen Krieg gegen Europa. Und wir sehen es schon jetzt, dass es sehr junge Menschen, Jugendliche, 18-, 19-, 20-Jährige gibt, die 2014 unter russischer Besatzung im Osten der Ukraine geraten sind, die heute gegen die Ukraine kämpfen.
Jetzt brechen ja Russland aber die Verbündeten weg. Also Assad in Syrien wurde gestürzt, Venezuela, das Maduro stimmt. Wurde abgesägt, das iranische Regime wackelt. Das muss doch irgendeinen Einfluss haben.
Ja, aber einen Einfluss, der natürlich wegignoriert wird. Also du kannst, letztlich habe ich neulich irgendwann gedacht, das ist wirklich so eine Mittelmacht. Also das, was Obama mal, ich glaube, 2014 gesagt hat oder Anfang 2015, jedenfalls kurz bevor Russland dann in Syrien eingegriffen hat auf der Seite von Bashar al-Assad, hat sich Obama hingestellt und hat gesagt, naja, Russland, das ist jetzt irgendwie so eine Mittelmacht geworden. De facto ist es so, dass sie aus dem Nahen Osten möglicherweise demnächst noch weiter verdrängt werden. Also der Luftwaffenstützpunkt Qamishli im Norden von Syrien könnte sein, dass sie ihn räumen müssen. Sie sind schon sehr eingeschränkt in der Provinz Latakia in Syrien. In Libyen konnten sie nicht Fuß fassen. Das hatten sie gerne mal. Da haben sie auch die Hände ausgestreckt oder die Fühler ausgestreckt. In Ägypten konnten sie nicht Fuß fassen. Wie du gerade schon sagtest, Venezuela ist nicht mehr dabei. Die Armenier und die Aserbaidschaner sind irgendwie auch nicht mehr so richtig dabei oder sind sehr selbstständig. Und also überall sind sie eigentlich auf dem Verliererweg. Selbst wenn da irgendwelche russischen Schattenflotten-Tanker unterwegs sind, ein U-Boot hinter denen, ist ein russisches, dann wird dieser Tanker gestürmt von den Amerikanern. Das U-Boot macht das, was U-Boote machen können, abtauchen, wiederhören und lassen dann diesen Tanker zurück. Also wenn ich Russe wäre und das mitbekäme, würde ich sagen, boah, eigentlich Regionalmacht. Also das, was Obama damals gesagt hat letztlich, wir können noch in der Region Krieg führen. Das machen sie, auch nicht besonders erfolgreich, eben in der Ukraine. Echt schwierig alles. Aber das kommt halt nicht an. Aber wenn du dir
das anguckst, ich verstehe deinen Punkt. Und das ist das, was viele ukrainische Soldaten sagen. Man darf Russland weder überschätzen noch unterschätzen. Und wir tendieren irgendwie zu beidem, habe ich manchmal den Eindruck, in Deutschland. Von ukrainischen Soldaten höre ich immer wieder, auf der einen Seite haben wir es damit zum Teil durchaus professionellen Einheiten zu tun, die sehr schnell lernen, die durchaus in der Lage sind, umzustellen, also aus diesem Krieg zu lernen. Auf der anderen Seite fragt man sich ja, was tun die denn da? Also für die Verluste, die sie haben, für die Ressourcen, die sie hier reinwerfen, was ist der Erfolg? Der ist also ein abgesehen vom Süden, wo man funktionierende Städte und eine Infrastruktur erobern konnte innerhalb von wenigen Tagen. Seitdem ist ja nicht mehr viel passiert. Im Gegenteil, also man gräbt sich langsam weiter vor. Man frisst sich unter massiven Verlusten in einem furchtbar brutalen Gemetzel vor und erobert ja nichts als Ruinen. Also da steht ja dann auch nichts mehr. Komplett vermintes, zerstörtes Land mit ein paar verängstigten Zivilisten noch in den letzten Kellern, wo noch keine Bombe reingeflogen ist. Ob das jetzt der große militärische Erfolg der größten Armee der Welt ist, kann man durchaus bezweifeln. Und das ist auch, woher der Frust vieler Menschen in der Ukraine kommt, die sagen, wir haben es mit der zahlenmäßig größten Armee der Welt zu tun. Wir sind so viel kleiner, wir haben so viele eigene Probleme und trotzdem sind wir in der Lage, die aufzuhalten. Liebe Partner, wenn wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen würden und da aus ukrainischer Sicht nicht so lange rumgezögert würde, dann hätten wir das hier vielleicht schon beenden können. Das ist wahrscheinlich aus ukrainischer Sicht auch etwas sehr einfach gesprochen, aber wenn man eben hier lebt die ganzen Jahre unter dem Beschuss und das sieht doch, wie erfolgreich dann eben doch die Ukraine, obwohl sie eben auch eine mobilisierte Armee haben, also auch nicht aus Profis mehr besteht, sich doch verteidigt und diese große russische Armee da aufhalten kann, so viel Resilienz zeigt, auch ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser und trotzdem irgendwie eine Art Alltag aufrechterhalten kann, dann ist es durchaus frustrierend zu sehen, dass man als Europa dieses Problem nicht gelöst bekommt, sondern immer wieder, und da sind wir beim Thema des Podcasts, nach Washington schaut und schaut, was macht der US-Präsident, und mittlerweile hat man es da eben mit Donald Trump zu tun und nicht mehr mit Joe Biden, der ja noch berechenbar war.
Eigentlich war es das perfekte Schlusswort, oder? Danke Rebecca in Kiew und danke Björn, dass du bei mir hier im Studio warst.
Gerne.
Ja, danke euch für die Diskussion, danke für die Einladung.
Und das war die dritte Folge unserer Sonderreihe Trumps neue Welt. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch euren Freunden, damit sie uns eben auch finden. Und wir schauen in dieser Woche auf jeden Fall auch nochmal in die USA, weil da innenpolitisch gerade viel los ist, besonders mit der Einwanderungsbehörde ICE. Und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, Amerika verstehen. So heißt das neue Format vom Deutschlandfunk. Einmal in der Woche erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkert, wie die USA ticken. Jeden Samstag gibt es da eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr auch mal Themen habt, die wir unbedingt machen sollten oder auch Kritik, Anregungen, schreibt uns immer gerne. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Einfach in die Kommentare schreiben oder eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagnachmittag, der 27. Januar.